in die Sendung. Oh Gott,
fängst du heute. Du bist heute schon ein Charakter, gleich von Anfang an, die beleidigte Leberwurst. Ich muss irgendwann mal dieses Vocal Scratching, ich weiß nicht, ob man das so nennt, üben.
Ja, es scheint fast so, als wären wir in den letzten Wochen vermisst worden, Herr Jordan.
Ja, vielleicht, und ich kann euch gleich mal sagen, beschwert euch bei dem Vollhorst. Zweimal habe ich es probiert. Ich habe sogar gesagt, lass uns einen anderen Tag machen, lass uns am Sonntag machen. Aber angeblich hat, und ich habe sogar, lass uns da eine kurze Folge machen. Nö. Derjenige, ja, der von Anfang an gesagt hat, lass uns ja jede Woche mal, immer ihm, immer im Monat.
Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal genau so gesprochen habe. Also ich meine, dass du Leute sehr gut nachmachen kannst, jetzt ist, glaube ich, jedem bekannt.
Du sprichst, die Leute haben jetzt nicht mal den Übergang mitgekriegt. Welchen? Von mir zu dir.
Ja, genau. Jetzt ist wieder der Philipp, der gerade spricht. Ist ja unglaublich.
Und jetzt bin ich wieder.
Wahnsinn.
Also ich, das ist unglaublich. Ich fühle mich selber kurz wie Ricky. Ich merke, wie mein Penis wächst, während ich rede. Auf einmal.
Das, also diese Tricks, die wendest du auch immer beim Roman an. Immer wenn der sich in die Ecke gedrängt fühlt, dann
mache ich ihm Peniskomplimente.
Genau, machst du ihm Komplimente.
Na, pass auf, einen größeren Penis als ich zu haben, ist noch weit weg von einem Kompliment.
Das kommt drauf an.
Man muss wirklich ganz eindeutig vor allem seinen eigenen Penis zum Zentrum des Gespöttes machen.
Ja, natürlich, absolut. Wir müssen uns erstmal klären, du hast es schon gesagt, die letzten zwei Wochen war es leider nicht möglich aufzuzeichnen. Das lag, lieber Philipp, an meinem, fast größten Hobby, dem Fußball.
Es war da sieht man wieder, wo die Prioritäten sind. Und wenn du denkst, dass wir heute in dem Podcast jetzt auch nur über fucking Fußball sprechen, obwohl du uns wegen Fußball, aber du kannst uns erzählen, mit wem hast du Eierschaukeln gemacht?
Ich weiß gar nicht, ob ich das öffentlich erzählen darf, deswegen lassen wir es lieber aus. Da weiß ich wirklich nicht. Über den Inhalt der Gespräche darf ich definitiv nicht öffentlich reden. Aber ich weiß noch nicht mal, also das weiß ich jetzt wirklich nicht, ob ich das
dann lass es auch lieber.
Ja, sagen darf, mit wem ich da gesprochen habe.
Ist auch Fußball, ist nicht mein Thema.
Genau.
Übrigens ein Witz, dass überhaupt Fußball gerade ist, möchte ich echt mal sagen. Ich habe das gar nicht glauben können.
Ja, ich finde es auch merkwürdig. Genauso
ein Witz wie fucking Kirche und so.
Ich finde es auch merkwürdig, wobei man muss da natürlich schon nochmal unterscheiden. Kirche wird mit Zuschauern sozusagen abgehalten. Fußball natürlich nicht. Also da darf keiner ins Stadion, außer die Spieler selbst.
Okay.
Und wenn man sich da dann mit den Leuten unterhält, die, sag ich mal, jetzt nicht nur die Fußballer betreuen, sondern auch die normalen Mitarbeiterinnen, die natürlich dann sowieso schon Probleme haben, jetzt aktuell überhaupt eine Arbeit zu verrichten, weil es gibt einfach nichts zu tun. Also du brauchst ja keine Tickets verkaufen, wenn es keine Spiele mit Zuschauern gibt. Die sitzen halt alle zu Hause in Kurzarbeit und den geht der Stift, weil es könnte natürlich sein, dass da jetzt auch Entlassungen anstehen. Und wenn du jetzt überlegst, wenn die Jungs nicht mehr Fußball spielen würden, würde noch mehr Geld fehlen, weil die TV-Anstalten nicht zahlen würden.
Ja, aber das gilt ja für alle. Ja?
Absolut, aber alle und versuchen ja auch dafür zu kämpfen, dass sie ihr Business sozusagen durchziehen dürfen. Ich bin aber trotzdem bei dir, weil ich persönlich, das habe ich auch schon in der ersten Welle damals gesagt, finde, dass der Fußball nochmal in gewissermaßen gesellschaftliche Verantwortung hat. Und das fängt bei mir halt schon damit an, also du kannst ja Fußball spielen, aber ich finde, wenn du alles drumherum weiterhin so abhältst, wie als wäre alles normal, außer es fehlen halt ein paar Zuschauer, dann finde ich es halt auch falsch. Also du brauchst zum Beispiel keine Stadionsprecher, die während den Spielen die Zwischenstände oder halt eben die gefallenen Tore durchsagen, als wären da 70.000 Leute in der Arena, was zumindest in der Bundesliga gang und gäbe ist, wo du dich halt fragst, was soll denn der Scheiß?
Und ich würde aber in Amerika ist es so auch, in Amerika weiß ich, dass es da Leute gibt, die so Soundeffekte steuern, also Applaus.
Das gibt's auch, das ist aber verpönt in der Fanszene, also das ist ganz, es ist auch, weißt du, das ist so, das hat ja nichts mit dem zu tun, warum man zum Fußball geht. Also nur mal, ich weiß, du möchtest nicht über Fußball reden, aber da geht's eigentlich gar nicht so sehr jetzt grundsätzlich um Fußball, sondern um Kultur. Und das wäre wie, wenn du künstliche Reaktionen auf deine Bilder...
Sag nochmal kurz, was du gerade gesagt hast.
Es geht um eine Kultur.
Nochmal.
Auf was ich hinaus wollte, wenn du jetzt zum Beispiel deine Bilder ausstellst, ja, und Leute schauen sich das an und reagieren darauf, stellen Fragen, also im besten Fall können sie vielleicht mit dir darüber reden oder reden halt untereinander über deine Bilder, dann ist das ja eine Reaktion auf deine Kunst, auf deine Kultur und ist ja auch in gewisser Weise natürlich Kultur. Und ich finde, beim Fußball ist das Besondere, wie die Fans auf ihre eigene Art und Weise auf Spielsituationen reagieren. Das kannst du nicht mit einem Soundboard dirigieren. Nee,
natürlich nicht. Ich glaube auch eher, dass das in Amerika so gemacht wird, um so ein bisschen, da gibt es ja auch diese Pappaufsteller im Publikum. Ja,
den Trend hat Deutschland losgetreten. Das waren die ersten, die Zuschauereinspielern versucht haben, so Normalität irgendwie zu suggerieren. Das ist ja genau das, was ich meine. Du kannst ja Business weiter am Laufen halten, damit Kohle reinkommt, aber dann tu bitte nicht so, als wäre alles ganz normal und es fehlen halt nur ein paar Zuschauer. Und ganz krass, das muss ich noch sagen, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, war es ja in Spanien, da haben sie versucht, mit so Overlayern Zuschauer auf die leeren Ränge zu setzen. Also sie haben praktisch aus allen... Nein,
das meine ich gerade. Das haben sie in Amerika gemacht mit Pappfiguren, die sie in die Stadien gestellt haben.
Ja, Pappfiguren, aber nicht alte Videoaufnahmen genommen. Oder alte,
ach so,
ja, jetzt kapiert. Die Zuschauer von den vom Stadion rausgeschnitten.
Siehst du ein Spiel und dann siehst du richtig deutlich so aus den 80ern, so noch auch alle mit so geilen 80er-Frisuren und so voller Körnung im Fernsehen, wie so yay!
Das wäre ja noch cool. Aber da war es dann so, dass die Zuschauer praktisch außerhalb von dem Sitzbereich saßen. Also die hingen mehr oder weniger einfach so in der Luft rum.
Ach, das ist digital.
Ja.
Ich habe gedacht, die blenden einfach. Also das wäre ja natürlich, das wäre sehr stylvoll. Stell dir vor, was weiß ich, der VfB, obwohl jetzt mal, wir wollen ein bisschen in einem Nicht-Fabel, wir wollen im Realismus, stell dir vor, der Bayern schießt ein Tor und dann würde statt dem Publikum auf der Bahn, würde man irgend so einen schwarz-weiß Publikum, das so ganz vornehm klatscht, einblenden. Das wäre, dafür sind sie nicht cool genug, die Deutschen.
Nein, natürlich sind sie nicht cool genug. Es geht ja da um ein hartes Business. Und da wird ja gekämpft und mit allen Methoden. Das ist ja was man da so, eigentlich möchte man das alles gar nicht mitbekommen. Am schönsten ist es eigentlich, wenn man nichts darüber weiß, weil dann hat man noch die Illusion, es wäre nicht so, wie man eigentlich denkt, dass es sei. Und wenn du dann so ein paar Einblicke bekommst, dann kriegst du nur noch das Kotzen und fragst dich, womit verplemper ich eigentlich meine Zeit?
Ja, das frage ich mich bei dir die ganze Zeit mit dem Fußball.
Ja, ich verstehe.
Aber Blödsinn. Es ist Blödsinn.
Ja, das ist schwer. Deutlich machen. Du kriegst das nicht weg. Das ist einfach, das gehört zu mir.
Gute Zeiten, schlechte Zeiten, immer gute Zeiten, schlechte Zeiten.
Nein, das gehört zu mir. Das ist wie für andere Gaming oder so. Also das ist halt einfach das Ding. Also damit identifizierst du dich ja auch ein Stück weit dann. Also ich
habe jetzt meinem Sohn, apropos Gaming, zu Weihnachten meine alte PlayStation 4 Pro geschenkt, also meinen Kindern zusammen, und habe den Gaming-Monitor gekauft. Und ich bin fast ein bisschen neidisch so. Es ist einfach ein kleines Setup, vor allem oben in ihrem Zimmer. Ich muss mal ein bisschen das, bevor wir wieder am Ende, was wir sehr oft machen, ist, dass wir sagen, es soll aber heute nicht da und da drum gehen. Und dass wir uns da sogar beide einig sind, uns dann erstmal schaffen, eine halbe Stunde genau darüber zu reden. Und dasselbe haben wir jetzt gerade mit Fußball geschafft, was okay ist übrigens. Ich mache das nur aus Show-Effekten, dass ich sage, Fußball ist kacke. Ich bin ja bei der WM, wie du weißt,
Fachmann
mutiere gewesen. Ich zum. Genau, danke. Ja. Ich muss es nicht selber sagen. Ich finde es immer besser, wenn es andere
sagen. Du musst es gar nicht sagen, deinen Ruf halte ja voraus. Also es ist ja mittlerweile gang und gäbe, dass man eigentlich erstmal Philipp Jordan fragt, bevor man die nächste Taktikanalyse auf Sky oder der ARD einblendet.
Was hast du zu Weihnachten bekommen, Ricky? Von deiner Frau erstmal?
Nichts.
Okay. Ich auch nicht übrigens.
Wir schenken uns eigentlich nichts, also so zu Weihnachten, sondern es sind dann eher so, also meistens kaufen wir uns Sachen dann zusammen, die wir gerne hätten. Jetzt momentan geht es aber mehr um mich. Ich bin nämlich auf der Suche nach einem neuen Fernseher, Philipp. Vielleicht kannst du mir da direkt weiterhelfen.
Ich kann dir auf jeden Fall weiterhelfen.
Weil meine Frage ist jetzt aktuell, will ich unbedingt so einen Ambilight-Fernseher? Weil jeder, der einen hat, sagt, nie wieder was anderes. Oder entscheide ich mich, nimm die Kohle, steck sie nicht in einen Ambilight-Fernseher, sondern nimm vielleicht, ich weiß nicht genau, welches Modell das ist, aber nimm ein Modell, was genauso viel kostet, aber dann zum Beispiel noch zwei HDMI 2.1 Eingänge hat. Wo ich mir denke, ich spiele sowieso nie im Wohnzimmer Next Gen.
Ich habe meinen Tipp. Okay. Ist natürlich, und das wollte ich gerade sagen mit diesem Ambilight, ich habe das nie wirklich als ein großes Ding empfunden. Ich glaube, man guckt auf den Fernseher, wenn man dann in einer Lavaszene ist und der ganze Raum rot ist. Ich erzähle dir was, wenn du das Licht aus hast, dann ist der Raum auch so rot, wenn der Großteil auf dem Bildschirm rot ist. Ich weiß, ich habe es ja auch alles schon mehrfach in live gesehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, das ist bei mir der allerletzte Punkt bei einem Fernseher, wo ich sagen würde, oh ja, das wäre auch noch gut, ein Bonuspunkt, also Ambilight. Ich finde, mir geht es um so viel anderes als um oder ich sag dir eigentlich mal so von der Farbenlehre, ja, ist ein Orange in einem Zimmer, was orange leuchtet, knallt natürlich viel weniger raus, als einfach nur, wenn es nur auf der Leinwand leuchtet. Das ist meine ganz persönliche Meinung, ja. Aber ich bin, gerade wo du es mit HDMI hattest und von Qualität und Preis-Leistungs-Verhältnis bin ich der absolute Samsung QLED-Fanboy. Vor allem diese Connect-Box, das ist das Beste, was es gibt. Du hast so ein fucking dünnes Kabel und dann hast du unten drin einfach 4 HDMI-Anschlüsse. Es gibt die in verschiedenen Qualitätsstufen, diese QLED. Das Schwarz ist wirklich schön satt schwarz. Mit den entsprechenden, ich meine, das ist das Dumme bei den Fernsehern heutzutage, dass du dich, dass du irgendjemand brauchst, der sich auskennt und dir sagt oder im Internet selber suchst, wie du die Einstellung machst, damit nicht alles aussieht wie fucking Lindenstraße. Aber wenn du das bei dem Fernseher gemacht hast, ne, das geht recht einfach, finde ich. Also gerade, weil man heutzutage kauft man halt doch nicht nur einmal in 5 Jahren irgendein Gerät, was man hinten anschließt. Und ich finde das so praktisch mit dieser Box. Und ich finde das Bild super. Ich habe eigentlich überhaupt keine Probleme. Und den könnte ich dir empfehlen.
Den ja, QLED. Samsung war auch auf jeden Fall auch bei mir auf dem Zettel. Ist aber rausgeflogen, weil Samsung einen Nachteil hat, der bei mir in der Wohnung zum Tragen käme. Und zwar ist mein Wohnzimmer sehr hell, weil wir eine große Fensterfront haben. Ja,
Bullshit. Ich kann dir sagen, in meinem die QLED-Dinger, die ich habe voll das helle Wohnzimmer. Du müsstest ja vielleicht aus YouTube-Filmchen, ich habe ja direkt neben da, wo ich sitze, Riesenfenster und 5 Meter auf der anderen Seite oder 4 Meter auch Riesenfenster und ich zock im Sommer, ich habe nie Probleme.
Ja, da, also mag ja sein, dass es nicht so sehr ans Gewicht fällt, wie ich vielleicht befürchte, aber die empfehlen alle so einen anderen Fernseher, ich gucke gerade ganz, wie der heißt, der sei da wohl so das State-of-the-Art-Modell. Ja, ich gucke nur, welcher Fernseher das ist. Das ist ein Panasonic TX65, also diese Bezeichnung vom Fernseher ist auch nochmal so ein Thema für sich. Ja. Welcher Idiot überlegt sich eigentlich solche Bezeichnungen?
Ja, warum heißen die nicht so The Forcer?
Ja, oder einfach kürzer. Also,
ja, nee, aber irgendeinen Namen, den man sich merken kann. Warum? Ich meine, gut, was gut ist, ist das immer dann so 65, dann weiß man das wahrscheinlich, die Inch-Zahl.
Ja, aber dann mach halt dann Max, dann weißt, also das schaffen die ja zum Beispiel bei Apple auch, dass du automatisch weißt, welche Größe du vor dir hast, ohne dass sie jetzt noch dann die Inch-Zahl dazu schreiben. Ich finde, das ist ein Problem für mich, weil ich überhaupt nicht mehr durchsteige, welchen Fernseher habe ich mir schon angeguckt und welchen nicht. Ich weiß auch nicht mehr, welche Nummer ist eigentlich wichtig, welche muss ich mir merken. Ja, dann suchst du zum Beispiel mal nach diesem Panasonic, gibst 2004 ein, dann kommen 43 andere Modelle, die auch mit 2004 enden, dann gibst du TX ein, dann kommen nochmal 5 andere Modelle, die auch mit TX anfangen und dann musst du am Ende doch wieder alles eingeben, bis auf die 65.
Also ich würde wirklich mal mir so ein Samsung angucken. Ich kann dir sagen, in meinem Hardcore-Nerd-Gaming-Forum, wo übrigens auch alle jenseits der 35 sind, also es sind nicht irgendwelche Kiddies, die dann sagen, meins ist das Beste, ist inzwischen dieser QLED einer. Ich meine, es gibt auch noch ein paar gute. Es gibt so viele. Ganz ehrlich, du wirst wahrscheinlich, was du kaufst, egal was, wirst du spätestens nach einem Monat, wenn du die Kinderscheiße ausgemerzt hast, sowieso happy sein.
Ja, ja,
das denke ich. Ich finde dann, gerade vom Bild her gewöhnt sich an alles. Aber für mich ist die Connect-Box was, woran ich mich immer noch erfreue. Und ich erfreue mich doch sehr am Bild auch. In letzten immer mal wieder, dass ich denke, ah, ist das geil. Aber ich habe mir dann ja auch, bei mir war ja was, erst diese Flecken von meinem Sohn und dann war irgendwas, was ausgetauscht werden musste. Und dann hat ja der Typ, der es ausgetauscht hat, so verbockt. Und letztendlich.
Ach, stimmt, das habe ich im Happy Day Podcast gehört.
Neuen aussuchen und habe dann abgegradet. Und habe jetzt auch einen neueren, der noch mehr Lichtelemente hinten drin hat. Aber deswegen, also dieses, dass das die Geschichte mit hellem Zimmer, das ist, also ich weiß nicht, wer dir das gesagt hat, wahrscheinlich irgend so einer, der diesen Panasonic so geil findet.
Nein. Das gibt eine eigentlich ganz gute Seite, die heißt tvfinder.com und gibt es auch auf Deutsch. Und die Tests sind wirklich anerkannt von denen, die haben auch nicht gesagt, der ist schlecht oder so, der Samsung. Die haben nur, sag mal so, in einem ähnlichen Preissegment dann halt die Fernseher miteinander verglichen. Und dann siehst du halt, wo ist der eine besser, wo ist der andere besser. Die haben das mit so einem, Spinnennetz, sage ich jetzt mal, dargestellt. Weißt du, wo du an den verschiedenen Endpunkten praktisch siehst, was ist dir wichtig oder was legst du Wert? Helligkeit oder Bild in hellen Räumen, Bild in dunklen Räumen, dann Gaming, Streaming und was weiß ich, alles so halt zusammengebastelt. Und dann spinnen die sozusagen dieses Netz, ja, wie schneidet jeweils ein Fernseher gerade ab und du siehst dann, ich schicke dir das nachher mal, dann kannst du es dir mal angucken, weil es echt gut gemacht ist, dann siehst du halt, wo ist welcher Fernseher besonders gut und wo hat er eher Schwächen. Und dann gibt es halt diesen, den von mir gerade vorgestellten von Panasonic, zugegebenermaßen ist das auch der teuerste von allen, der halt überall voll abliefert. Zum Beispiel auch bei Sound, auch so ein Thema. Also natürlich kann man sich eine Soundbar und sowas dazu holen oder ein Dolby-System oder so, aber da habe ich alles, das ist mir alles doof, da habe ich keinen Bock drauf. Aber auch da punktet halt wieder Philips, weil die so eine Soundbar mitgeliefert haben und soundtechnisch, also außer der Panasonic reicht dem Philips eigentlich kein anderer Fernseher das Wasser. Und das ist halt auch noch so wichtig für mich. Der Sound muss passen, weil jetzt der, den ich jetzt habe, den Fernseher, der ist zugegebenermaßen auch schon, glaube ich, 10 Jahre alt. Das ist ja manchmal, tut echt weh, wenn du da lauter machst. Vor allen Dingen gibt es ab, ich glaube, Stufe 25, also wenn du so hochschaltest, gibt es keine Veränderung mehr, obwohl du dann immer noch bis 40 oder 45 die Lautstärke erhöhen kannst. Aber es ist
trotzdem ich hab mir eine Soundbar geholt in irgendwie, aber das war auch so ein Luxusding.
Einfach, das heißt auch wieder 400 Euro.
Ja,
siehst du, jetzt zahle ich 2000 für den Samsung plus 400 ehrlich, für die ganz Soundbar.
Ehrlich, ganz ehrlich.
Da habe ich immer noch kein Ambilight.
Ich hätte sie nicht gebraucht, die Soundbar. Ich finde, die Samsungs haben so einen guten Sound inzwischen.
Aber ich kann dir sagen, dieses Ambilight ist, wo es mich völlig umgeblasen hat, war wirklich, als ich bei einem Kumpel mal Fußball geguckt habe und du hast den grünen Bildschirm, der dann auf einmal gefühlt doppelt so groß ist. Weil das, also dieser Effekt, gerade wenn du so eine Farbe hast auf dem Bildschirm, also grün, dominierend, das sieht schon mega geil aus. Filme habe ich jetzt so noch nicht geguckt, aber alles, oder zum Beispiel Tagesschau oder Tagesthemen haben wir dann auch geguckt, weil es war während einem DFB-Pokalspiel. Und dann siehst du halt diesen blauen Hintergrund von den Tagesthemen und das sieht dann schon, das ist ein geiler Effekt, muss man einfach sagen. Ob man das jetzt braucht, ob das jetzt ein Aufpreis von XY-Wert ist, da bin ich ganz bei dir. Das muss am Ende jeder für sich selbst beurteilen. Für mich ist es vertretbar, aber nicht nötig, sagen wir mal so, also der Aufpreis. Ja, aber daran wird jetzt auch der Kauf nicht scheitern, sage ich jetzt mal, wenn ein Fernseher kein Ambilight hat. Wenn der Rest besser ist und mir eher zusagt, dann kann ich auf Ambilight definitiv verzichten. Aber das ist gerade Thema. Und dann ist auch noch Thema neues Sofa und ein neues Esszimmer. Also wir sind gerade aktuell auf der Suche, aber es ist gar nicht so leicht.
Du hast das dicke Haar, scheint mir so.
Nö, ich kaufe das, wenn ich es brauche. Oder beziehungsweise, wenn ich ungefähr abschätzen kann, ich brauche was, dann muss man sich's halt zusammensparen und dann hat man es irgendwann und dann geht man auf die Suche. Aber jetzt aktuell, während Corona, ist es alles gar nicht so leicht, weil A, kann ich mir nichts angucken vor Ort und B, haben doch, also die Möbelhäuser, die mir so vorschweben, offensichtlich so ein paar Lieferengpässe. Also
es gibt immer Lieferengpässe. Du weißt, dass ich bei meinem Sofa insgesamt, glaube ich, 8 Monate gewartet habe.
Also 8 Monate geht gar nicht.
Da wär's ja, es für war mich aber auch ursprünglich Feierabend. Hieß es 2 Monate.
Ja, das ist aber dann auch schon für mich die Grenze. Also 8 Wochen lasse ich mir gefallen. Und wenn die zu mir sagen 10 Wochen, sage ich ciao. Also in 10 Wochen habe ich ja komplett meine Meinung schon
geändert. Ja, aber ganz ehrlich, Ricky, umso höher das Preissegment und umso besser die Qualität, umso länger wartest du in der Regel.
Okay, ja, ich dachte, wir reden jetzt von normalen Möbelhäusern. Aber dann bist du hier wahrscheinlich bei individuell gefertigten Möbeln.
Genau.
Ja, dann sind wir nochmal bei einem ganz anderen Thema. Da gebe ich dir recht. Ich möchte meine Aussage zurückziehen. Es tut mir wirklich leid, wenn ich jetzt hier gerade Schreiner dadurch gekränkt habe, dass ich ihre wirklich wertschätzende Arbeit fast schon degradiert habe, indem ich verlangt habe, man muss hier gewisse Fristen einhalten. Das war falsch von mir. Und seit gestern habe ich ja einen neuen Leitspruch in meinem Leben, Philipp Jordan. Soll ich dir den mal nennen? Bestimmt.
Reiß mir schon auf die Fingernägel.
Ja, und zwar muss ich zurückdenken an die Beastie Boys Dokumentation auf Apple TV. Und da gab es den Satz, der mir im Gedächtnis geblieben ist: I'd rather be a hypocrite than the same person forever.
My whole life, ja. Von Adam A.
Ja.
Der neben mir stand in New York.
Ja gut, das...
Auf der Rocksteady Crew Jam gucke ich nach rechts und ich war sehr geschockt, weil er damals, das war 1995, graue Haare hatte, was ich vorher nie in einem Interview oder irgendwie gesehen hatte.
Wie alt war er da?
Kannst du selber ausrechnen, 95, keine Ahnung.
Da hat er schon graue Haare gehabt, da muss der ja noch so höchstens 30 gewesen sein, oder?
Ja, ja, nein, der war da schon älter, glaube ich.
Echt?
Ja, 95, da war ich ja schon 21.
Ja, jetzt bin ich gespannt, ja, wie es weitergeht.
Ja, doch, könnte sein, dass er vielleicht auch nur 30 war. Ich also, guck mal kurz.
Der wurde geboren im Jahre 1964, also 95 war der Jahre exakt 30.
Genau. Ja, dann hatte, warte kurz, Adam...
Auch so ein, so ein Typ, ich muss ganz ehrlich sagen.
Wie heißt der mit Nachnamen nochmal?
Jauch.
Jauch.
Genau. Aber ich glaube, mit nicht mit J, so wie Günther, ja,
mit,
sondern.
Mit Y,
genau.
Jauch. Jetzt gucke ich mal, ob ich ein Foto von ihm von 1995 finde.
Das wäre jetzt aber was. Gibt es wahrscheinlich auch ein, zwei.
Ja, ja, klar.
Aber ich kann nochmal sagen, ich habe mir die Doku nämlich am was war das, gestern Sonntag, man kommt ja ganz durcheinander mit diesen ganzen Feiertagen, da habe ich mir die nochmal angeschaut, weil ich das Gefühl hatte, dass ich beim ersten Mal, das waren zu viele Infos auf einmal, also das geht ja schon relativ straight durch so, also du hast ja kaum mal Verschnaufspause bei diesen 2 Stunden, die rammeln da ja ganz schön durch ihre Biografie durch und in der Tat ist mir, also ich wusste schon, dass Adam ja auch schon so eigentlich das kreative Genie schlechthin ist in dieser Band, würde ich sagen. Ja, also die anderen sind natürlich auch super und was weiß ich, gute Lyrics, können gut rappen und keine Ahnung, aber du merkst irgendwie, ohne den hätte es nicht funktioniert. Das war so mein...
Nein, Ansatz. Natürlich nicht.
Ja, aber ich meine, diese Bedeutung von ihm allein, die war mir nicht so bewusst, auch nicht nach dem ersten Mal gucken, sondern ich habe halt gedacht, ja klar, der ist halt wichtig, so wie die anderen zwei auch wichtig sind. Wahrscheinlich ist es unterm Strich auch so. Aber ich habe das Gefühl, dass er so von diesen drei besonderen Menschen, der nochmal da rausstach, so ein Stück weit. Und dann finde ich es wieder so, dann kotzt mich das wieder so an, dass ich das erst merke, wenn jemand gestorben ist. Weißt du so, dann kann ich den nicht mehr so richtig huldigen, habe ich das Gefühl. Und kann nicht mehr das aufsaugen, was noch jetzt kommt, zu dieser Zeit halt eben, wo ich halt auf solche Leute dann auch höre, wie die aktuelle Situation einschätzen. Die vermisse ich dann auf einmal so schrecklich. Ich werde dann manchmal auch ganz sentimental. Das passiert mir dann, ja, und dann weiß ich immer gar nicht, was ich mit mir anfangen soll. James Gandolfini fehlt mir auch schon wieder. Auch wenn es dich nervt, aber es ist, der fehlt mir so oft, ich will ihn so oft, so gern wieder, hören, sehen, mich auf Filme mit ihm freuen, der fehlt mir wirklich sehr, muss ich sagen.
Hast du, was gab's zu essen bei euch am Weihnachten? Ich komme jetzt über James Gandolfini. Aber ich möchte eine Sache noch sagen. Ich habe schon, ich habe die ganze Zeit überlegt, aber ich will dich auch nicht unterbrechen. Wir haben wieder so eine Happy Day Mail, wo einer sagt, der Philipp, der redet die ganze Zeit, ich fand's voll nicht okay. Und dann Roman mal auch mal ausreden lassen. Und dann denke ich mir, was bist du für ein Depp? Also ich, Philipp, was redest du?
Ja, Roman auch so natürlich.
Nö.
Naja, der muss ja mal dazwischen gehen.
Macht er ja auch mal nicht.
Ja, komm, weißt das du, war jetzt im Augenzwinkern gemeint, natürlich.
Ich weiß schon, übrigens, was man auch dazu sagen muss, ist, aber ich will mich jetzt nicht verteidigen, weil die Person hat natürlich recht, dass ich so bin, wie ich bin, aber ich habe auch schon Tage gehabt, wo ich einfach gedacht habe, jetzt lässt den Roman mal mehr reden und das sind dann nicht unbedingt die spannenderen Podcasts, weil er nämlich doch irgendwie davon ausgeht, dass ich die ganze Zeit rede.
Also pass auf, ich sag euch mal was, also euch Podcast-Veteranen. Ich weiß nicht, ich glaube, den Happy Day gibt es jetzt seit 4 Jahren, oder? 5? Genau. 10? Seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren, natürlich. Seit 4 Jahren, so ein Quatsch. Seit 10 Jahren. Wenn jetzt einer um die Ecke kommt, hey, also das nervt echt, dann denke ich mir so, shut the fuck up. Ohne Scheiß. Alter, den Podcast gibt es seit fucking 10 Jahren. Seit 10 Jahren hört sich der Podcast genau so an. Da hat sich nichts geändert dran. Und seit 10 Jahren finden Leute den Podcast gut, so wie er ist. Und jetzt kommst du und hast die One-Million-Dollar-Idee, dass der Roman mal die Fresse aufmachen soll und der Jordan die Fresse halten soll. Ey, ganz ehrlich, also das verstehe ich nicht. Dann denke ich mir, steck dir doch deine Kritik ins Arschloch und verpiss dich.
Okay, halt, stopp. Also erstmal,
ja, der kann doch einen anderen Podcast hören. Es ist ja nicht so, dass es nur 5 gibt und du musst, wenn du die 4 durchgehört hast, dann Happy Day hören und denkst dir so, nein, scheiße, eigentlich...
Ich finde, das ist
wieder unnötig auf.
Ich habe kurz, weil das wahrscheinlich eine natürliche Reaktion ist, ja, als Mensch. Vielleicht muss ich die Mail einfach vorlesen.
Lies ruhig vor, wir kriegen ja keine Mails, deswegen können wir die vom Happy Day, die übrigen.
Ich lese es dir vor und dann sage ich dir, was ich gedacht habe und was ich dann danach gedacht habe. Weil ich weiß nicht, ob du auch die letzten Podcasts gehört hast, also ob du auch weißt, welchen er meint, aber egal.
Die neueste Folge jetzt, die über zwei Stunden geht, habe ich noch nicht gehört.
Okay, aber ich glaube, die meint er auch nicht. Die ist ja auch erst vor Weihnachten rauskommen. Aber
dazu
sage ich nichts. Hey Jungs, ich höre euren Podcast inzwischen schon sehr lange, etwa seitdem Simon von Game One ihn damals empfahl. Da ich seit kurzem nicht mehr so viel Spaß beim Hören habe, wollte ich mal Feedback geben. Ich hoffe, es liest sich nicht, als hätte ich was gegen Philipp. So ist es nämlich nicht gemeint. Ich finde, das muss man ja auch mal unterstreichen. Ich muss dann das nächste Mal im Happy Day sagen, ey, den habe ich übrigens in einem anderen Podcast vorgelesen. In den letzten paar Folgen, letzten drei oder vier, hatte ich das Gefühl, dass Roman fast gar nicht mehr zu Wort kommt. Und es gab wirklich viele Stellen, wo es einfach nicht mehr interessant war, Philipps ausschweifenden Ausführungen anzuhören.
Da gebe ich ihm recht.
Soll nicht als persönliche Kritik an Philipp verstanden werden. Erzähl mal. Wo war es denn langweilig?
Nee, nicht langweilig. Ich gebe ihm recht, wenn es darum geht, dass, also manchmal fehlt so ein Moment, wo einfach mal eine Nachfrage angebracht wäre, weil du redest dann weiter, verplapperst dich dann, weil du von dem Thema, dass du gerade, du fällst dir praktisch selber ins Wort.
Und ja, klar, aber weißt du, dass ich das mache, wenn jemand selber
nix sagt? Also,
genau.
Ich kenne das Problem, habe ich selber lange Zeit gehabt, mit anderen, mit denen ich zusammen gepodcastet habe. Und man kommt sich jedes Mal völlig bescheuert vor. Das Ding ist, aber ich sag's nochmal, das war schon immer so. Also das ist nichts Neues. Also für mich hat sich da nicht viel verändert. Aber ich denke mir dann trotzdem bei manchen Situationen so, bleib doch mal kurz bei dem Thema und mach das Ding durch. Also beendet das Thema. Und ich finde ja, dass alles, was gesagt wird, interessant. Nur da kommt mir noch, oder bleibt viel zu viel irgendwie...
Aber er findet, ich glaube, es war einfach nicht mehr interessant, Philipps ausschweifende Ausführungen. Also das ist was anderes, als was du sagst. Aber pass auf, jetzt weiter. Das Lasagne-Rezept gehört übrigens auch dazu. Romans Schnarchen war an der Stelle angebracht. Weißt du, was das ist? So ein Rezept auf Facebook zu posten, macht schon mehr Sinn, als es 10 bis 15 Minuten lang in einem Podcast, den man später
nicht mehr findet,
zu erklären.
Also Rezepte vorlesen
aber,
ist so ähnlich wie Statistiken vorlesen.
Aber, jetzt pass auf. Nie im Leben habe ich 15 Minuten lang dieses Linsen-Lasagne-Rezept. Ich glaube, das Linsen-Lasagne-Rezept, wenn man es wirklich stoppt, waren maximal 5 Minuten. Bin ich mir fast sicher. So also viel gibt es da gar nicht
zu. 5 Minuten waren es auf jeden Fall, denn ich weiß genau, wann ich das gehört habe. Und zwar bin ich da bei uns von einem Ende des Ortes zum anderen Ende des Ortes mit dem Auto gefahren. Und das sind immer so 6-7 Minuten und manchmal auch 5. Also es kann auch sein, dass es nur 5 waren. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie die Verkehrssituation war an dem Tag. Aber sage ich mal so, zwischen 5 und 8 Minuten muss es gewesen sein. Was ist bei dir nicht los da drüben?
Jetzt pass auf, der ballert jemand. Also, obwohl dieses verboten? Jahr Ballern verboten. Also, doch. Was ich kurz sagen wollte ist, warum ich das nicht auf Facebook, erstmal, ich habe keinen Bock, ein Rezept 10 Minuten, Viertelstunde einzutippen, wahrscheinlich eine halbe Stunde.
Und wenn ihr Rezepte wollt, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle, wenn ihr Rezepte wollt, also dann lest euch doch einfach mal hier die Jordan und Palm Beschreibungen durch, die Sendungsbeschreibungen.
Ach, das sind immer Rezepte, ne?
Ja, da kriegt ihr, also seit neuestem jetzt wieder, statt einer wenig sinnvollen Beschreibung, das Rezept des Tages geliefert von uns. Und dann könntet ihr eben während der Sendung
das Ganze nachkochen. Ich habe wirklich gedacht, weil ich habe mal über Thai Curry mindestens 10 Minuten geredet, anstatt einfach den fucking Rezept meiner Currypaste zu nennen. Und dann habe ich gedacht, ey, das machst du, das geht so fix. Wahrscheinlich was. Ich kann nicht bestimmen, was er Dings, aber ich habe, was er spannend oder nicht spannend findet. Ich habe gedacht, ey, jetzt knallst du das raus. Und weißt du was? Der Roman hat's nachgekocht. Anhand des Podcasts. Also von daher, es gab schon jemanden, weil es ist nicht so, dass ich das bei Facebook poste und alle sagen, danke. Ich bekomme, und so ist es bei dem Thai Curry, über die nächsten 5 Jahre 10-mal zu völlig verschiedenen Zeiten eine Mail. Hey, kannst du mal, du hast im Podcast von deinem Thai Curry erzählt, kannst du mir das schicken?
Hättest du gleich posten können.
Nein, eben. Dann sage ich, ich habe den das ganze Rezept im Podcast gesagt. Ich muss es nicht mehr. Aber ich, wie gesagt, ich nehme es voll auf meine Kappe. Es ist auch, ich habe mir schon auch, es war auch ey, besser als die Telefonbuchfolge.
Und ich sag mal so, warte mal, ich muss noch mal was dazu sagen. Es kann natürlich auch sein, für Leute, die gerne kochen, dass sowas interessant ist. Weil jetzt ich zum Beispiel, also ich koche halt nie. So, ich, oder wir als Familie bestellen gerne bei Marley Spoon. Das ist eigentlich so das, was wir meistens ordern. Ja, und das, da kommen dann hier für 6 Tage die Gerichte reingeschossen in die Bude. Und dann gibt es noch einen Tag, da hole ich mir dann irgendwie was an einer Imbissbude oder so. Und meine Tochter und meine Frau sind an dem Tag dann meistens bei unseren Schwiegereltern und essen damit. Und damit hat sich das. Also wir sind hier kein Gourmet-Haushalt, sage ich jetzt mal, in dem Sinne, dass wir hier ständig kochen. Und da mag es schon sein, dass wenn du mir jetzt ein Rezept vorliest, dass das nicht so ganz überspringt. Also, weißt du, das ist ja, für mich einfach unbedeutend. Ja, pass auf,
das ist eben die Frage ist das ein Fall von ich muss den ernst nehmen oder ist es ein Philipp, Fall von, wir können es nicht.
Ich kann dich kaum verstehen. Was ist denn das für ein Schwachkopf da draußen bei dir?
Ja, ich würde ihn gerne erschießen, aber dann mache ich ja noch mehr. Irgendein Depp hat Feuerwerke
gezündet. Ja, aber alles oder was es bei euch gibt in Utrecht
ja,
oder was?
So, ja, ich könnte kotzen, es nervt mich. Aber was soll ich machen? Ich kann nicht. Das ist nicht direkt hier in der Straße, so viel kann ich dazu sagen. Ich frage mich, muss ich, also erstmal natürlich nehme ich ihn ernst und ich bin auch nicht, ich fühle mich auch nicht angegriffen, aber ja, egal. Ich ein bisschen nervt es auch, weil er irgendwie das glaubt, mich interessiert das nicht und dass das automatisch dann alle anderen auch nicht interessiert, weil es gibt Leute, die interessiert das und es gibt manche, es gibt ja bei auch bei Folgen, dass der eine sagt, das ist geil und genau der andere schreibt, das war scheiße.
Ja, genau.
Es gibt Leute, die finden den Lügenbaron super geil und es gibt Leute, ey, ich will echt keinen Lügenbaron mehr, es nervt mich. Ja? Also das sagt doch schon super viel. Und dann hat er weitergeschrieben, es gab insbesondere in den genannten Folgen auch ein paar Stellen, wo Roman versuchte, was zu sagen und Philipp ihn einfach unterbrochen hat und ein neues Thema anfing. Da frage ich mich wirklich, ob er schon mal den, das fand ich irgendwie schade und etwas unempathisch. Es war auch schade, dass Roman nicht von seiner Perspektive auf den Terroranschlag in Wien gesprochen hat. Stattdessen ging es, glaube ich, um die Scheiße von dem Hund Philipps. Würde mich freuen, wenn ihr neue Themen findet. Ich mag euren Podcast auf jeden Fall sehr und habe einige Folgen schon 4-mal gehört. Ich finde das ganz ehrlich.
Triggerwarnung. Vielleicht ist der Roman davon betroffen gewesen in irgendeiner Art und Weise und ihr habt euch vorher besprochen und wollt nicht über den Anschlag in Wien reden. Hello. Und außerdem ist die Scheiße eines Hundes für dich vielleicht ein ähnlich schlimmes Problem wie für Roman.
Ich glaube übrigens, dass der Wien-Anschlag da noch gar nicht war. Ich bin mir nicht sicher.
Ja gut, die wissen aber nicht, wann ihr aufnehmt. Die verstehen, oder manche, nicht, das ist jetzt auch nicht böse gemeint gegen irgendwelche Hörer oder so, die verstehen halt nicht, dass du, keine Ahnung, im November eine Folge aufnimmst, Mitte November und die dann Anfang Dezember veröffentlicht wird.
Ja, ganz so krass ist es nicht, aber sie haben manchmal echt 2-3 Wochen Verzögerung.
Das kann man
halt, aber
sagt ihr das nicht, warum sagt ihr das nicht dazu? Also so, hey.
Nein, aber es kann gut sein, dass der Roman davon angefangen hat und ich ihn unterbrochen habe, aber es ist ja Romans gutes Recht, spätestens bei der nächsten Pause zu sagen, so, und jetzt erzähle ich meine Geschichte. Muss ihm,
habt ihr davor schon darüber gesprochen?
Weiß ich nicht.
Privat meine ich.
Nein, weiß ich, nee, ich glaube nicht.
Ja gut,
weil dann warte mal, er hat mir natürlich irgendwie das geschrieben als WhatsApp und ich habe da irgendwie drauf reagiert, also dass es ihm gut geht, das an dem Tag, ja, aber ja. Wir haben da nicht nochmal direkt vor dem Podcast drüber gesprochen.
Das ist was ganz Problematisches, finde ich, wenn man sich im Vorfeld schon austauscht über Dinge, die man dann im Podcast nochmal erzählen möchte, da ist dann gerade der sich das Ganze nochmal anhören muss, dann oft auch, also nicht zu beneiden.
Das nein, ich eben, selber was wir übrigens machen, ist, dass wir manchmal telefonieren, also der Roman und ich telefonieren öfter mal und das kann auch öfter mal komplett eine Stunde gehen und dass wir danach sagen, schade, das hätte man alles in einem Podcast erzählen können, das war echt super geil, aber dann nehmen wir das auch nicht mehr auf.
Das hatte ich früher mit dem Unaussprechlichen ganz oft. Also das war fast, wir haben fast jeden Tag 2 Stunden miteinander telefoniert, wirklich 2 Stunden und haben danach gedacht, Mensch, das hätte man mal als Podcast veröffentlichen können. Ja, aber dazu kam es ja dann offensichtlich.
Aber
ich weiß, was du meinst.
Ich finde übrigens, Terroranschlag in Wien, Roman hat es nicht miterlebt, er hat es ja auch nur in der Presse gelesen. Und dann ging es über die Scheiße von meinem Hund. Ich finde, ich möchte echt mal sagen, ja, ich glaube, als ich über die Scheiße von meinem Hund geredet habe, habe ich gesagt, dass ich mir nicht ganz im Klaren bin, ob ich eine warme, frisch gezapfte Softeis-Schiss lieber habe, als den Schiss, der seit 2 Tagen im Regen im Garten ist. Also, dass ich mir nicht mal sicher bin, ob ich kalt oder warm ekelhaft finde.
Ach so, ja.
Dann haben wir es davon gehabt, ob Menschen scheiße. Und ich habe gesagt, die Leute, die diese Tütchen herstellen, die müssen Kondome herstellen, weil das so gefühlsecht ist. Ich finde, das ist so von Happy Day. Und ich fand das auch nicht die schlechtesten Momente dieses Casts, dass ich seltsam finde. Das interessiert ihn dann halt nicht. Aber ich glaube, es gab einige, die das interessant fanden, weil es eben
voll Happy Day war. Gewöhnt man sich eigentlich daran, also diese Hundescheiße aufzusammeln? Das frage ich mich wirklich.
Ja, voll. Ich finde es überhaupt nicht schlimm. Ich finde es überhaupt nicht schlimm. Das Einzige ist, der Geruch ist so ekelhaft, dass ich die Luft anhalte, dann mache ich es rein, dann schleudere ich die Tüte wie so eine Metzgereifachverkäuferin.
Ich glaube, das ist für mich das Schlimmste. Nicht das Aufsammeln, sondern das Mitschleppen.
Nein, aber ich mache ja einen Knoten rein und dann geht es in den nächsten.
Aber trotzdem habe ich einen Beutel voll Scheiße, den ich mitschleppen muss.
Ist aber im Winter ist das warm.
Ach ja, komm.
Nee, ich halte ihn natürlich nicht so, dass ich also, die Wärme spüre.
Nee, aber jetzt, also ich, meine Mutter hat ja einen Hund. Ja, und wenn wir mit dem laufen gehen und dann sehe ich sie da immer so, das ist schon, also vielleicht ist, weil es meine Mutter ist, aber wenn ich das immer sehe, das hat schon sowas Erniedrigendes irgendwie ein Stück weit. Wenn ich meine Mutter dann in die Hocke gehen sehe mit so einem Beutel und die Scheiße aufsammeln und dann steckt sie sich das in die Jackentasche, da denke ich mir so, oh. Das ist echt.
Die steckt sich das in die Jackentasche?
Diesen Beutel. Und dann denke ich so, das ist echt. Da muss man Tiere schon sehr lieben, um das mitzumachen. Ist für mich okay, aber ich dachte, du hast es ja gerade bestätigt, vielleicht gewöhnt man sich dran und es ist halt, keine Ahnung, wie Windeln wechseln irgendwann. Also das juckt ja auch keinen, also ich kenne jetzt keinen Vater oder Mutter, die so denkt, oh, Windeln wechseln geht gar nicht. Also das ist ja auch nicht angenehm, aber da machst du ja keine Gedanken drüber. Und da ist ja auch mal ein Kackebreckel irgendwie an den Finger gekommen oder so und da begibst du dich nicht direkt. Also dann ist es doch eine Frage der Gewohnheit wahrscheinlich am Ende, ja. Aber ich habe viel gelesen übrigens über die Feiertage und so.
Bücher?
Ja, natürlich, also was liest, ach so, ja, natürlich auch Fachzeitungen in Sachen Fußball habe ich mir durchgelesen, du hast absolut recht, wenn du darauf abzieltest. Ja, in der Tat habe ich einige Bücher gelesen, ich habe dir davon berichtet, vielleicht warte ich mit diesem Buch noch, weil da ist mir der Cut zu derbe. Ich habe einmal Wuhan Diary fertig gelesen und war bitter enttäuscht. Hast du den, hast du das gelesen von Fang Fang? Nee. Das wurde ja mal eine Zeit lang so richtig gehypt, fast schon das Buch. Und das ist halt super, was die Einblicke angeht, so wie die Chinesen die Pandemie gehandelt haben, beziehungsweise wie restrikt da die Regierung vorgegangen ist. Ich meine, das war schon heftig so zu hören, wie krass die vorgegangen sind, keine Frage. Aber ich habe das Buch gelesen, als bei uns gerade hier die zweite Welle durch die Decke ging. Und dann liest du so dieses Wuhan Diary und denkst dir so, ja, warum machen wir das eigentlich nicht so? Und dann hätten wir wahrscheinlich jetzt auch unsere Ruhe, weil das ist ja das, was man jetzt sieht. Ja,
und dann guckst du einmal, wie die Leute schon abgehen, wenn man sagt, ihr dürft jetzt trotzdem nur noch zu zweit draußen oder so, wie sie dann völlig durchdrehen.
Ja, aber es ist echt Perspektiv, oder es öffnet eine neue Perspektive, weil hätte ich das Buch vor der Pandemie gelesen, hätte ich nur noch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hätte gesagt, wie kann man in so einem System leben? Und die Frau, die das Buch geschrieben hat, also die gerade oder die verurteilt da schon einiges, also keine Frage. Aber manche Dinge sind für sie auch normal. Also keine Ahnung, wenn es so Essensmärkchen gibt und solche Sachen oder wie manche Medikamente verteilt werden. Also das ist für die dann normal, wo es bei uns sofort einen Aufschrei gäbe, warum jetzt, keine Ahnung, der Nachbar schon 2-mal Essen holen durfte und du erst 1-mal oder so.
Hast du American Factory gesehen?
American Factory.
War eine Doku, die einen Oscar bekommen hat. Gibt's auf Netflix. Ist die Geschichte einer von einem chinesischen Großinvestor aufgekauften Fabrik in den USA. Die versucht dann das chinesische Modell da zu etablieren. Und das geht nicht problemlos, weil man merkt wirklich, dass die Chinesen sich als Individuum nicht wichtig nehmen. Also ich weiß nicht, ob das was
Positives ist. Also die sehen sich mehr als Menschenreporter oder so.
Sie sehen sich als perfektes Zahnrad in einer großen Maschine. Und
ich aber auch. Ich kann mich da auch super
unterordnen. Ihre oberste Priorität ist, ja, aber du machst einen Podcast.
Darüber hinaus dann ja. Aber so, wenn ich Arbeit verrichte, ich meine, am einfachsten ist es doch wirklich, wenn man sich kaum Gedanken machen muss.
Ja, aber du machst zum Beispiel, ich glaube, dass damit gemeint ist, dass man, also du machst ja auch mal einen Scherz mit einem Kollegen oder
so. Ja, das
stimmt. Oder
ich verstehe.
Du denkst auch mal, komm, wir trinken einen Kaffee und dann fahr mal los.
Aber das Zwischenmenschliche bleibt praktisch komplett auf der Strecke und sie haben sich damit arrangiert.
ich weiß nicht, ob es Zwischenmenschliche, was halt ist, ist, dass die völlig sich der Firma, dass das ganze Leben und Effizienz und die Amerikaner, die sind es einfach nicht gewohnt, so hart zu arbeiten und so effektiv zu arbeiten. Und es ist so interessant für beide Seiten, also für den Chinesen, der da praktisch als Coach ist, um den, die zu, weil er halt merkt, krass, die sind so anders als ich.
Da liegt das daran, liegt es daran, dass die Restriktionen oder die Folgen fürs Nichtstun zum Beispiel in China gravierender sind? Also du hast ja dann einfach nichts mehr zu fressen. Meinst du, dass es daran liegt? Oder ich ist glaub, es Wohlstandsgesellschaft schlechthin, die hier durchschlägt?
Ich weiß nicht, also für mich war es nicht so, dass ich bei den Amerikanern die ganze Zeit gedacht habe, Wohlstandsgesellschaft, sondern ich habe gedacht, bei den Chinesen, die haben ihr ganzes Leben so einen völligen Drill erfahren, glaube ich, dass sie als Individuum nicht wichtig sind, sondern das ist um das große Ganze. Und sie als Individuum, wenn überhaupt, sind nur, also ich übertreibe vielleicht völlig, es darf jeder, ich rede jetzt vor allem von diesem Film, man hat das Gefühl, dass die ja, sich völlig weg rationalisieren, um die perfekten Roboter zu sein. Und so sind halt die Amis nicht. Und dass sie zum Beispiel auch viel mehr arbeiten. Also, dass sie, glaube ich, echt 6 Tage die Woche, jede Woche im Jahr arbeiten und manchmal sonntags noch. Und seine Frau dann auch. Und sie bringen die Kinder weg. Und was, du musst es dir angucken. American Factory, gerade jetzt bezüglich der Doku,
aktuell,
die du gesehen hast.
Ich habe mir wieder WWE Network geholt. Ich gucke jetzt die ganze Zeit alte Wrestling-Pay-Per-Views an.
Oh Gott. Ich hab mir PlayStation Now geholt.
Ja, ist auch schön. Ich wollte ja noch mal weitere Bücher erzählen, von denen ich...
Entschuldigung.
Also wie gesagt, ich sag mal so, Wuhan Diary ist echt interessant. Ist schon interessant, wenn man wissen will, wie man so eine Pandemie schnell beenden kann. Auf der anderen Seite ist es halt schockierend, wie wenig Menschenrechte, aber das war ja eigentlich passiert.
Aber es hat ja nicht funktioniert übrigens so wahnsinnig gut. Die haben ja auch noch eine zweite Welle gehabt.
China? Ja. Nee. China hat aktuell 20 Infektionen am Tag, in der Woche oder so.
Okay.
Die sind ziemlich durch. Also,
aber das sagen die, ich weiß zum Beispiel, dass derjenige, der den Wuhan, das kam heute auf CNN, glaube ich, dass der Journalist, der diesen ganzen Covid öffentlich gemacht hat.
Das war eine Journalistin.
Oder Journalistin zu 4 Jahren Haft jetzt verurteilt wurde.
Richtig, aber da ging es nicht nur um die Öffentlichmachung von Covid, sondern da ging es halt auch wieder so um Quatsch, dass sie angeblich da mit Panik geschürt hat. Also die verklausulieren das ja dann so komisch, dass sie dich irgendwie ankacken können dafür.
Ja, natürlich.
Aber die Zahlen, die so durchgegeben werden aktuell, die sind relativ zuverlässig. Also da gibt's kleine Podcast-Empfehlung, wenn ihr noch Bock habt, wenn ihr zum Beispiel keinen Bock mehr auf Happy Day habt, weil da Philipp immer dem Roman ins Wort fällt ständig, dann Empfehlung, hört euch UKW an, Podcast von Tim Pritloff, da gibt es eine pro Woche einmal das Coronavirus-Update mit absoluten Nerds, die ganzen Zahlen halbwegs verständlich einem runterbrechen. Und da ging es genau um dieses Thema auch, dass in China angeblich ja die Zahlen alle so manipuliert wären. Und da gibt es genügend, die mittlerweile sagen, nee, das ist Quatsch. Also die Zahlen sind sehr zuverlässig. Und auch wenn man es nicht glauben mag, aber die haben es halt einfach besser gelöst. Allerdings ist der Preis dafür natürlich einen, den wir niemals zahlen würden. Und das so gut und das auch zu Recht. Also weißt du, ich meine, also das ja. Ist halt undiskutabel, du kannst das so nicht durchgehen lassen, wenn alle Menschenrechte beziehungsweise wenn deine Freiheitsrechte so beschnitten werden, das ist unverhältnismäßig. Also natürlich sind die damit schneller durchgekommen, aber ja, auch jetzt zum Beispiel, wenn du halt da zurückkommst, wenn du guckst, wie das könnte man hier in Deutschland definitiv verschärfen, wenn du guckst, wie Quarantänemaßnahmen da umgesetzt werden, also wenn du da aus dem Ausland nach China kommst oder auch nach Taiwan und so, da musst du erstmal ganz strikt wirklich, jetzt weiß ich nicht genau die Tagesanzahl, ob es jetzt 10 oder 14 Tage sind, aber du musst in Quarantäne, da gibt es absolut keine Ausnahmen. Und jetzt liest du dir mal in Deutschland durch, wie die Vorschriften dafür sind, wer in Quarantäne muss, wenn eine Kontaktperson positiv auf Covid getestet wurde. Was schätzt du, wie viele DIN A4-Seiten das umfasst, diese Erklärung?
Keine Ahnung.
6. 6 DIN A4-Seiten. Eigentlich sollte es einen Satz geben. Wenn du mit jemandem direkt Kontakt hattest, der Corona hat und du eine Kontaktperson bist, dann gehst du danach in Quarantäne und zwar für 10 Tage.
Was krass ist, wenn du in Österreich in einem Haushalt weiterhin wohnst, wo jemand Corona hat, dann gibt's 3.000 Euro Strafe oder sowas, hat mir jemand geschickt.
Wie, wenn also er muss dann ausziehen?
Ja.
Die Österreicher. Also pass auf, hast du die Bilder eigentlich gesehen, dieses jetzt an Weihnachten von den ganzen Skistationen da in Österreich, die komplett overcrowded waren?
Völlig. Nee, war das nicht in der Schweiz?
Wahrscheinlich da auch, aber in Österreich war es definitiv so. Und da haben dann irgendwann die Liftbetreiber sich gedacht, scheiße, wir kriegen die ganze Zeit hier einen Shitstorm ab und haben die ganzen Webcams so hingedreht, dass man nicht mehr die Wartestangen sehen konnte.
Ich habe eine Doku gesehen über Ischgl auf YouTube, ich glaube von einem österreichischen oder einem Schweizer Sender, und da sah man, wie böse die alle jetzt auf den Messenger sind, also auf die Presse. Ich habe natürlich wieder Fake News, Entschuldigung. Paare in Lebensgemeinschaften müssen, wenn eine Person positiv ist, eine Strafe von 300 Euro zahlen, wenn die gesunde Person im gemeinsamen Haushalt bleibt. Vom Bund getroffene Verordnung,
Quelle ORF. Wie machen sie das dann in Altersheimen zum Beispiel? Also alle ist es dann Straße wieder schlafen. Anders? Oder?
Wer nicht hören will, muss fühlen.
Ja gut. Also nächstes Buch. Jetzt wird es ein bisschen härter, aber dafür ich habe das Tagebuch von Anne Frank nochmal gelesen. Natürlich hat man das in der Schule gelesen, aber ich muss sagen, man muss es, glaube ich, nochmal lesen, wenn man vom Geist her ein bisschen reifer ist. Also das kann jeder für sich selber beurteilen, wann das der Fall ist.
Also willst du es nochmal irgendwann lesen?
Ja, ich warte immer noch auf mein drittes Mal. Nein, aber ich merke schon ja, wie sehr mich Anne Frank beeindruckt, jetzt, wenn ich 40 bin und ein bisschen mehr von der Welt so mitbekommen habe. Damals war mir das nicht bewusst, wie emanzipiert sie war, wie mutig sie war. Also natürlich hat man das schon so gespürt, so, aber das
nee, klar, aber im Nachhinein, das Alter ist doch was sich so verschiebt.
Ja, genau. Also dieses Buch, ich meine, das ist ein Buch, das habe ich nie vergessen oder so. Das war nie jetzt irgendwie für mich irgendwie nur so ein Buch. Aber jetzt, wo ich das jetzt nochmal gelesen habe und ich habe es wirklich verschlungen, das erstens mal macht es einen natürlich so unglaublich traurig und es ist so ungerecht. Und du kannst auch nicht einfach aufhören zu lesen. Also du musst ja dann, ich meine, du kriegst ja dann noch im Anhang des Buches von ihrem Cousin, meine ich, erzählt, wie es dann für sie weiterging, also wie sozusagen ihr Leben zu Ende ging. Aber trotzdem musste ich noch so viel dann auf Wikipedia nachlesen, weil ich einfach, es hat mich so interessiert und ich wollte noch so viel darüber erfahren. Und das, jedes Mal hinterlässt mich das so niedergeschlagen, also solche Geschichten, das ist nicht nur von Anne Frank. Und ich kann nichts machen damit. So, was weißt du, du willst irgendwas Gutes tun dafür und du weißt nicht, was du machen sollst. Also da trifft mich die Schuld so irgendwie. Obwohl ich ja keine direkte Schuld habe, aber die Verantwortung, dass sowas nicht mehr passiert, wird mir dann in dem Moment umso bewusster. Also das ist schon beeindruckend, was so ein Schriftstück machen kann, was damals ein ganz normales Mädchen, sage ich jetzt mal, geschrieben hat, die einfach ihre Gedanken uns mitgeteilt hat. Und jetzt lese ich das hier 2020 während einer Pandemie und das macht mich fast schon fertig, das zu lesen und beschämt mich. Und wie gesagt, also bei mir löst es dann immer wieder aus, oder in dem Fall löst es definitiv aus, dass ich mir der Verantwortung bewusst werde, nicht zuzulassen, dass sowas nochmal passiert. Und das gilt jetzt nicht nur für den Holocaust, sondern grundsätzlich für Ausgrenzung jeder Art, egal aus welchen Gründen. Das ist echt unfassbar, was das Mädchen da zustande gebracht hat. Also wirklich kann es gar nicht anders abrunden. Ich suche die ganze Zeit nach dem perfekten Schlusssatz, aber eigentlich bin ich nur gerührt von diesem großartigen Buch. Was ich eigentlich nur mitteilen wollte, ist, für alle, die es damals in der Schule gelesen haben und dann dachten, ja, echt schlimm, die Story ist zu Ende sozusagen, ja. Ich kann es nur noch mal empfehlen, das dann später nochmal zu lesen. Also lohnt sich definitiv. Und jetzt habe ich mir auch überlegt, sobald es wieder möglich ist, mal wieder so eine KZ-Gedenkstätte zu besuchen, weil das ist ja auch etwas, was man irgendwie in der Schule macht und von mir ist dann nochmal so mit 20, 21 weiß ich noch, da waren wir glaube ich mit der Berufsschule da oder war das mit 18, ich weiß es nicht mehr ganz genau dann ist es erstmal so, ich sag mal in Anführungsstrichen abgehakt, aber ich glaube, ich sollte da nochmal hin und möglichst jetzt ohne irgendwie groß abgelenkt zu werden, also ist glaube ich kein geeigneter Sonntagnachmittag-Ausflug oder dergleichen, sondern ich glaube, da muss man sich dann vielleicht auch von vornherein so ein bisschen drauf vorbereiten und die Zeit nehmen und investieren und das dann durchziehen. Hörst du mich eigentlich noch, Philipp?
Ich höre zu. Das ist mal was Ungewohntes, vor allem für den Briefeschreiber. Hey, eigentlich sollte der mal hier mithören. Ich glaube nämlich, vielleicht täusche ich mich auch total. Ich bin ja scheinbar echt gestört. Aber Ich glaube, dass wir uns hier einigermaßen die Waage halten. Oder wie empfindest du das? Ruhig ehrlich sein, bitte.
Nein, wir halten uns ja absolut die Waage. Manchmal quatsch ich dir ein Ohr ab und dann mal wieder du mir. Und das ist ja auch völlig okay. Manchmal quatschen wir uns gegenseitig ein Ohr ab und wissen eigentlich gar nicht, was der andere gesagt hat. Also ein Problem, was ich schon immer hatte mit
manchmal
Leuten.
Manchmal machen wir es auch so, dass wir beide reden und kriegen nicht mit, was der andere gesagt
genau,
hat.
Genau, das meinte ich. Es ist wirklich so. Nein, ich habe wirklich ein Problem damit mit Leuten, die ähnlich viel reden wollen wie ich, dass ich nicht abwarten kann, wie die Geschichte zu Ende geht, weil ich meine erzählen will. Und das ist so scheiße. Und da muss
ich. Ja, das habe ich. Und mir glaubt es niemand. Ich habe das auch oft im Happy Day. Und weißt du was? Manchmal höre ich den Happy Day, weil es so lange dauert, bis er rauskommt. Weißt du, wenn der zwei Tage danach oder wie bei uns, dann höre ich natürlich unsere. Ich habe noch nie so einen Podcast von uns gehört. Aber so zwei Wochen später denke ich manchmal, oh, ich will noch mal dieses Special, was der Roman da zusammengebaut hat. Dann höre ich das. Und das Lustige ist, dass immer dasselbe passiert. Roman erzählt was, dann denke ich, oh, hoffentlich sagt mein drei Wochen älteres, jüngeres Ich jetzt, hey, da habe ich auch eine gute Geschichte zu. Und dann redet er aber und dann denke ich, oh, ich warte mal lieber, wahrscheinlich warte ich. Und letztendlich vergesse ich manchmal die Geschichte dann zu erzählen. Und aber mir fällt, ich weiß, dass es mir in dem Podcast einfiel, manchmal ist es auch so, dass ich dann genau, dass ich denke, oh Philipp, da hättest du jetzt mal das sagen können. Und dann merke ich, oh, sage ich ja gerade. Ich bin sehr.
Aber das ist das Schlechteste, was passieren kann beim Podcasten. Weil, also das macht ja aus meiner Sicht eigentlich einen guten Podcast aus, dass beide Seiten, wenn es jetzt zwei Leute sind, genügend Raum bekommen, um ihre Geschichten zu erzählen. Und ich, also das greife ich nicht dir an, sondern wenn überhaupt an uns beiden, weil ich habe definitiv auch das Problem, dass ich manchmal einfach zu ungeduldig bin, wie gerade eben zum Beispiel, und dir nicht mal die 10 Sekunden gebe, um die Geschichte zu beenden, sondern ich denke, ja, okay, der hat jetzt alles gesagt, jetzt gebe ich meinen Senf dazu. Und da muss ich noch stark an mir arbeiten. Das ist nicht so gut. Das geht besser.
Ich bin da, ich möchte noch mal sagen, zu diesem Beat, sag ich schon, ich habe gerade ein Beat-Graffiti nebenbei gemacht, zu dem Briefeschreiber, ich fühle mich, nur damit der das auch mal hört, ich fühle mich da immer total kacke. Ich fühle mich wie der Depp, der die ganze Zeit redet, der unempathisch über andere herwalzt, der, ich weiß es nicht, weißt du, so jemand anders will auch eine viel spannendere Geschichte erzählen, er langweilt, aber sagt, nee, und erzählt dann irgendwelche Rezepte, die keine Sau hören will. Aber es war auch schon andersrum. Weißt du, es war auch schon, dass dieses Ding, das gerettet hat, den Podcast, dadurch, dass ich so viel geredet habe. Und es war auch schon so, dass ich sage, wir hatten ja am Anfang mal, dass ich zum Roman gesagt habe, er soll auch mal Sendungen vorbereiten. Und es ist so teilweise in die Hose gegangen oder wurde dann halt nicht gemacht. Und das ist auch okay. Ich liebe es, mit dem Roman zu casten. Und ich finde, er ist ein super Podcaster. Und es ist auch so, dass wir seit Jahren keine Streitereien oder irgendwas mehr hatten, sondern wir sind wirklich absolut, ich könnte jeden Tag mit ihm casten. Ich finde es einfach geil.
Ohne jetzt irgendwie das negativ zu meinen oder so, aber der Roman ist halt so ein klassischer, perfekter Sidekick. Und ich meine, das ist ja nichts Negatives, aber der ergänzt die Sendung und macht sie besser dadurch. Aber er ist halt nicht derjenige, der die Sendung rockt. Wenn du verstehst, was ich meine. Also doch, manchmal auch. Dann gibt es irgendwie so Lieder, die er einspielt. Manchmal sind es einfach nur Anmerkungen zu deinen Geschichten, wo du dann einfach kurz wirklich dich kaputt lachst drüber und denkst, ja, also das, sowas kann nur vom Roman kommen. Also meistens sind es dann auch oft eher unflätige Bemerkungen zu Momenten, da rechnest du überhaupt nicht damit. Also du stellst ihm eine Frage, das ist auch schon mehrfach vorgekommen, und er sagt dann irgendwas, und du denkst eigentlich, er würde jetzt ernsthaft darauf antworten, und dann kommt irgendwie so eine Wendung und er knallt irgendwie ein Ding raus. Und also ohne Roman,
ich finde das auch übrigens,
ist das nicht der gleiche Podcast. Das ist, der ist so wichtig in diesem Podcast. Ist
ein wundervoller Mensch. Und man muss auch mal dazu sagen, dass ich nicht finde, weil ich am meisten rede, dass ich deswegen die geilere Rolle habe. Eigentlich wäre es, ich hätte auch gern einen Podcast, wo irgendjemand anders die ganze Zeit redet und ich ab und zu
praktisch. Herzlich willkommen bei Jordan und Palm.
Medizinisch sezieren, Punchlines einstreuen kann. Da wirkst du natürlich auch immer viel geiler. Aber ich finde es, wie gesagt, der Roman ist ein Genie, musikalisch, comedy-mäßig, und wir sind voll auf einer Linie. Sprich, wir können, es gibt nichts, wo wenig miteinander funktionieren würden. Also es gibt nichts, wo dann irgendwo Ende ist. Es gibt natürlich so klassische Sachen mit Esoterik und so, wo wir aber eigentlich auch einer Meinung sind.
Ja, aber er ist ja kein Esoteriker, sondern er ist,
null ein Impfgegner. Nein, das sage ich nur, um ihn zu ärgern.
Ich glaube, was ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen, deswegen brauchen wir das fast nicht mehr aufmachen. Aber die Punkte, die Roman vorbringt, kann ich ein Stück weit nachvollziehen.
Natürlich, ich doch auch.
Aber das Problem ist bei der Nummer halt für mich immer so ein bisschen dann, wenn sich jetzt alle so verhalten würden wie Roman, ja, und es ist ein gutes Recht, manche Dinge zu hinterfragen, dann funktionieren halt diese ganzen Impfungen nicht mehr. Aber das brauche ich dir nicht erzählen, ist dir klar. Aber ich habe mir gerade überlegt, als du davon gesprochen hast, ja, dass man sich so gegenseitig ins Wort fällt, und du hättest vielleicht auch mal gerne einen Podcast, wo du nicht ständig redest, sondern der andere dir ins Wort fällt.
Haben wir hier, natürlich.
Haben wir natürlich hier, klar. Aber jetzt stell dir mal vor, neben uns beiden wäre jetzt zum Beispiel noch so ein Florentin Will dabei oder so. Ich weiß nicht, ob das noch ein Podcast-Format wäre.
Nee, wäre es auch nicht. Obwohl ich weiß nicht, ob der Florentin so unhöflich ist und so viel redet. Das weiß ich nicht. Wir wollen seit 200 Jahren eigentlich den Florentin Will mal, also er hat es auch schon vor 4 Jahren oder so gesagt, ja, wäre mir die größte Ehre und so, mal bei Happy Day haben. Aber irgendwie kriegen wir es nie hin.
Warum denn nicht? Also das ist sowieso so ein Problem.
Immer zeitlich, weil wir so beschissen, wir nehmen halt immer auf, und wir könnten eigentlich immer uns auch dann abends die Zeit nehmen für ihn.
Ja, also für Florentin Will müsst ihr euch schon die Zeit nehmen. Das ist ja schon jemand, der auch eine Menge zu erzählen hat.
Mann, ist der König. Ich fühle mich manchmal extremst dumm gegen ihn. Ich glaube auch, dass ich weiß es nicht. Vergiss es. Aber ich finde ihn den besten Comedian in Deutschland, ohne dass er sich selber Comedian wahrscheinlich nennt. Und obwohl er immer noch kein, oder weiß ich nicht, aber auf jeden Fall kein Stand-Up-Programm hat, ich bin mir sicher, wenn er irgendwann mal...
Man merkt die amerikanischen Einflüsse bei ihm.
Voll, aber ich bin mir sicher, wenn er...
Das meine ich nicht negativ.
Nee, ich weiß. Er ist voll fit, auch was Stand-Up-Comedy angeht.
Ja.
Und ich glaube, dass er, dass es so eine Sache ist, irgendwann wird er es machen, und dann wird er vielen Leuten, die sich als Comedy Fachmenschen wähnen, zeigen, was wirklich Comedy ist. Weil ich
finde, das ist für mich sowieso so ein deutsches Problem. Ich glaube nicht, dass das auf richtig großer Ebene funktioniert. Du siehst ja, der deutsche Humor, und da trete ich jetzt bestimmt Leuten auf die Füße, aber guck dir mal an, welche Comedians in Deutschland richtig erfolgreich sind.
Aber dieser eine ist der nicht ganz gut, der gehackt, oder wie das sein Podcast heißt? Ich kenne
ihn
nicht.
Das ist
Lobeck oder
nicht? Ja, ich weiß, was Sascha? Du meinst. Oh, jetzt sage ich was, aber bitte schreibt keiner was dazu, okay? Also es ist halt einfach mein Ding. Ich sehe die Leute auf Bildern oder so, oder ich sehe die Podcast-Cover, und dann ist für mich vorbei. Ich kann dir nicht sagen, warum. Ich hab den Typen
gesehen. Wie heißt denn ihr gemischtes Hack?
Gemischtes Hack heißt die. Und ich habe die noch nie gehört, deswegen kann ich nicht so den Podcast
sagen. Ich will ja sehen, welches Bild, das Bild macht dich so triggert.
Ich sehe dieses Bild, und dann ist, was soll ich denn machen? Ich bin jetzt nur ehrlich. Das ist nicht wertend ist okay. Gemeint im Sinne von, der Podcast ist schlecht oder der Comedian ist schlecht. Aber das ist ähnlich wie, was ich vorhin gesagt habe zum Happy Day Podcast. Man muss ja nicht jeden Podcast hören, denn es gibt genügend andere. Und manche, da muss ich ganz ehrlich sein, da reicht mir das Cover und ich klicke direkt drauf, will den unbedingt hören, bin dann auch manchmal enttäuscht. Und dann gibt es andere Podcasts, die werden mir ständig empfohlen, musst du unbedingt hören. Und Leute reden vor allem mit mir so, als wäre das schon ähnlich wie die Tagesschau, dass man sowieso gesehen hat. Und so ist es zum Beispiel bei Gemischtes Hack. Also da sagen die dann, wie heißt der Typ? Das muss ich selber mal schnell googeln. Hast du gehört, was der... Felix Lobrecht heißt er, was der Felix gemacht hat. Und dann denke ich so, was, wer ist denn Felix? Hey, hier Felix, mit dem Tommy und was weiß ich. Und dann denke ich so, nee, kenne ich nicht. Und dann erklären die mir Gemischtes Hacken, das ist ja schon ein extrem erfolgreicher Podcast. Und jedes Mal, wenn ich mir überlege, diesen Podcast zu hören, traue ich mich nicht ran, weil ich dieses Cover sehe zum einen und dann auch im Kopf eine vorgefertigte Meinung habe über deutsche Comedians. Weil ich natürlich enttäuscht wurde, mein ganzes Leben lang von deutschen Comedians.
Das stimmt aber nicht. Ich habe nochmal drüber nachgedacht, das stimmt nicht.
Erfolgreiche deutsche Comedians, die gut sind.
Ich fand, Otto war so lange so gut. Nein, ich fand, Otto versaut Hamburg ist noch immer, da sind einfach viele gute Gags drin, obwohl es ewig her ist.
Okay.
Das Zweite, Rüdiger Hoffmann, seine erste CD, war so verdammt gut.
Okay, da haben wir unterschiedliche Comedy, also Ansichten.
Hast du diese CD gehört? Ich rede wirklich nur von dieser CD.
War das die erste, ich weiß nicht, ob Sie schon wussten, oder wie war mal sein Spruch?
Das sagt er immer.
War das die Samstagnachtzeit, als er da
öfter... Nein, das war ja lange danach, es war bevor er die Glatze hatte und in jeder Talkshow bei RTL saß. Und da hat er eine CD, die Geschichten nehmen sich so langsam und sie waren auch nicht so schlecht pointig, sondern wo er dann als er diesen einen so, ja, und dann war meine Freundin da und dann
aber das ist schon wieder ein Charakter, oder?
Dass ich es nicht gut finde.
Aber er spielt im Charakter. Dass
die Duschvorhang auf der Duschvorhangstange nach dem Duschen nicht komplett aufgezogen ist. Und das hat er so, und dann ging es immer weiter. Oder auch, was, Sie sind Vegetarier?
Aber das ist doch immer ein Charakter.
Gar kein Fleisch. Nein, nein, ein Charakter ist, wie heißt es, Cindy aus Marzahn.
Ja,
er macht da gar nichts.
Er spielt, das ist doch nicht Rüdiger Hoffmann, wie du ihn auf der Straße triffst.
Nein,
pass auf, für Charakter, mich macht ein guter Comedian aus. Ich höre mit dem einen Podcast und der ist in diesem Podcast lustig. Florentin Will, Stefan Tietze. Die brauchen nichts, die müssen nicht ihre Stimme ändern, die müssen nicht irgendwelche schwachsinnigen Geschichten erzählen, die müssen vor allem nicht irgendwas total übertreiben und Leute ins Lächerliche ziehen, sondern die sind, so wie sie sich unterhalten, so wie sie sich geben, die sind einfach lustig.
Ja. Aber ich rede von einer CD, die 25 Jahre alt ist, mindestens.
Ja, klar, aber trotzdem hat es mich...
Und also, ich rede nicht davon...
Dass es schlecht ist, was ich
also
sage...
Also auch einen Louis C.K. oder was weiß ich, spielt manchmal irgendwie einen dummen Menschen oder einen Spießer.
Aber Louis C.K. kannst du
er macht doch nicht... Der Rüdiger Hoffmann macht doch in diesen beiden Sketchen, in diesen Bits auf seiner CD... Macht er nicht, dass er irgendwas, irgend so eine extreme von Rollen, da redet man Cindy Marzahn oder extrem Klischees.
Das meinte ich doch nicht. Ich
meine, ich weiß.
Ist
ja
lustig, wenn ich den aufs Sofa setze und mich mit dem unterhalte.
Mit Sicherheit.
Aber da konnte mich noch nie
überzeugen. Du musst diese erste CD hören. Also wie gesagt, Otto finde ich einfach, du musst auch mal gucken, aus was für einer Zeit der kam und was es da überhaupt gab. Da gab es auch kein Internet oder super viel amerikanisches Comedy-Material. Sprich, der hat ganz viel sich aus dem Arsch gezogen. Und ich finde, dass dem sein Gesamtwerk man trotzdem huldigen muss. Dann, ich mochte, gut, es ist kein Comedian, aber ich mag den, wie heißt der, Pferdeschwanz mit, der immer so...
Karin Räther?
Genau.
Ja,
aber das ist kein Comedian. Ist,
ja. Den finde ich auch fantastisch, aber wie du schon sagst...
Kalkofe ist mir eigentlich too over the top inzwischen.
Kalkofe
mag
ich
trotzdem
mag ich auch für seine Einspieler. Das ist auch keiner gewesen, der mal so richtig durch die Decke erfolgreich war.
Nee, aber ich fand Onkel Otto, Onkel Hottes Märchenstunde, ich weiß nicht, ob du das kennst, das war unglaublich. Das war so...
Doch, das kenne ich, aber ich habe es nie geguckt. Also ich kenne...
Du musst dir Onkel Hottes Märchenstunde anhören, das ist zum Totlachen. Da rotzt er die ganze Zeit, also da ist er in einem Charakter, der eben Onkel Hotte, der so Märchen vorliest und die Märchen sind halt super versaut oder verdreht und so, er spricht da auch so geil. Also es klingt so bescheid, wenn man solche Witze, aber ich kann mich noch so gut erinnern, dass er dann irgendwie und das kleine Männlein ging in die große, und er sagt dem kleinen Männlein, du musst in die große Welt hinaus. Gesägt, tun, getan. Und statt gesagt, getan, sagt er dann, gesägt, tun, getan. Ich fand das so geil.
Als ja, überträgt sie jetzt gerade nicht.
Ich weiß, das war mir klar, ich hätte es gar nicht machen sollen.
Du machst Nebenkriegsschauplätze auf.
Serdar Somuncu gut.
Ja, auch, ja, aber ich
muss ganz ehrlich sagen, er ist auch nicht wirklich lustig.
Ich mag Serdar Somuncu, gar keine Frage, allein sein PR-Stunt, als er die Frau darunter gemacht hat, wo ich mir denke, der hat genau das gemacht, was du heutzutage machen musst, um Aufmerksamkeit auf dich zu lenken.
So. Ja, aber er hat damit eine berechtigte Kritik an diesen Frauen, die einen immer ins Licht rücken, wenn man irgendwas Anstößiges sagt. Eigentlich hat er praktisch das Ganze, was er kritisiert hat, auch instrumentalisiert.
Es gibt für mich keinen Grund, diese Diskussion mit einzugehen. Auf jeden Fall, ich rede von wirklich den ganz groß erfolgreichen deutschen Comedians. Also jetzt nicht Leute, die...
Ja, die sind alle schlimm.
Das ist, und zwar das ist so schlecht.
Aber ich kann mir vorstellen, dass der Felix Lobrecht cool ist, weil den finden zumindest coole Leute, glaube ich, cool.
Richtig.
Und er kommt irgendwie aus Berlin-Kreuz oder Neukölln oder so, er kommt von ganz unten und ich habe einmal so ein Stück Interview gesehen, nur so ein Stück, und da habe ich gedacht, oh, der ist auf jeden Fall mal wortgewandt und sympathisch.
Also vielleicht wage ich mich irgendwann ran. Und wie gesagt, ich sage ja nicht, dass er nicht lustig ist, sondern bislang hat es da einfach nicht geklickt.
Harder gilt natürlich nicht, weil der ist Österreicher und der hat auch so ein bisschen eine Rolle, die er spielt immer.
Ja, gilt, also für mich gilt Deutsch, deutschsprachig. Also ich würde auch die Österreicher mit reinnehmen. Da gibt es ja zum Beispiel die Österreicher, finde ich, und jetzt leider Gottes habe ich da nicht so viele Beispiele parat, aber es gab mal so einen fantastischen österreichischen Film, so eine Dramakomödie aus den 80ern, ja, früher 80er. Oh, das habe ich mir damals auf DVD geholt und leider Gottes komplett selbst den Titel
übrigens
vergessen.
Ich lag eben mit meiner Familie vor der Couch und wir haben gerade so 5 Minuten waren wir drin, Castaway mit Tom Hanks angefangen und ich gucke so nach oben, sehe 7 Uhr und ich so, Leute, fuck, ich habe einen Podcast auf.
Ja, hey, soll ich dir mal eine Geschichte über einen deutschen Comedian erzählen, was ich eigentlich auch noch erzählen wollte?
Ich muss kacken.
Frank,
entweder
du
machst kurz was, ich muss kacken.
Das entweder kann, wir hören auf sein,
oder
du bei jedem Podcast.
Ich kann schnell kacken. Du kannst stoppen und beeindruckt sein, wie schnell ich kacken kann, okay?
Ja. Na gut.
Dann erzähl einen guten Witz. Ich bin gleich wieder da.
Also, ob ich jetzt einen Witz erzählen würde, das kann ich ja gar nicht. Also, ich stoppe jetzt tatsächlich mal die Zeit, die Philipp Jordan benötigt, um sich zu lösen. Spannend hier bei Jordan und Palm. Ja. Guck mal an. Ja, also ich wollte jetzt noch erzählen, dass es einen deutschen Comedian gab, der schon in Deutschland eher ausgelacht als belacht wurde, wie soll man sagen, also über ihn, er wurde ausgelacht und es wurde nicht über ihn gedacht, ach, keine Ahnung, wie ich das jetzt am besten ausdrücken soll. Das hebe ich mir natürlich dann für später auf und ansonsten ist es echt schwer, jetzt hier einfach mal so ein paar Minuten zu überbrücken. Ohne Gesprächspartner. Obwohl wir uns immer gegenseitig ins Wort fallen, haben wir augenblicklich ein Problem, wenn der Zuhörer fehlt. Also das ist natürlich dann auch wieder interessant. Ja? Also Philipp und ich wollen beide mehr oder weniger ungebremst durchreden. Wir brauchen nur einen Zuhörer, der ab und zu mal Ja sagt oder grundsätzlich irgendwelche Geräusche von sich gibt. Also das ist auch, fällt mir gerade auf, ist so eine Art Therapiestunde, die ich jetzt gerade mit mir selbst hier abhalte. Wahnsinn. Tja. Ich gucke mal nebenbei, ob es noch Themen gibt, die ich einfach mal unterbringen würde, die den Philipp definitiv nicht interessieren. Also zum Beispiel...
Fertig,
das gibt's ja gar nicht.
Abgewischt.
Du hast in 1 Minute 20 hast du dich gelöst und gereinigt hintenrum.
Ja.
Unglaublich. Also es gab ja mal eine Dieter-Folge.
Und bin zum Klo gegangen und zurück.
Es gab mal eine Dieter-Folge, da habe ich ja live im Podcast mich gelöst mit Ton. Und also ich habe das.
Echt?
Ja.
Billiger Gebeit von Happy Day, aber dann noch einen draufgesetzt.
Also auf jeden Fall, das hat definitiv länger gedauert.
Ja, das glaube ich dir.
Deswegen Respekt an der Stelle. Jetzt erzähle ich dir von dem Comedian. Also jetzt könnte es sein, dass du den gar nicht kennst. Aber ich versuch's mal. Du hast bestimmt früher auch Viva geschaut.
Oh Gott, bitte hör auf.
Und es gab einen, Angst. Das war der schlimmste von allen. Also das war eine
und der fand sich sauwitzig.
Der fand sich selber
fand,
so lustig.
Ich weiß, dass er dreimal den Witz, es gab eine früher eine Band, die hieß Ewig,
ja,
die aus gab's. Stuttgart. Genau, das waren diese Kinder, ne, die so recht jung waren. Und die haben irgend so einen Video gemacht, wo sie so nackt rumgerannt sind.
Ach, das war, die so nackt rumgerannt sind, das war... Ach, wie hießen die denn nochmal? Ich weiß nicht,
das war so es war richtig jung, so ein blonder Sänger und total, die Mädels sind voll auf den abgefahren.
Ja. Ach, wie hießen die denn
noch? Deine.
Selig? Nee, Selig hießen die nicht. Die hießen
nicht Selig Ewig. Ist es eben auch nicht. Es war auch nicht.
Die haben auch so ein Cover-Stück gemacht von Rio Reiser für immer und Junimond. Wie hießen die denn nochmal? Wer hat denn Junimond? Echt hießen die.
Echt? Oh, ich wollte gerade ziemlich gespannt, ob es auch gekommen wäre. Diese 10 Bob-Bands der 90er waren fast, was für Bands es gab früher.
Ja, die Band ohne Namen
ganz
zum Beispiel.
Bad and Breakfast zum Beispiel, No Mercy, das sind alles hier die Boybands, Worlds Apart. Jetzt gucken, ob es auch kommt, Just Friends, die gab es alle,
über die Band ohne Namen habe ich
Touché, es gibt es ja nicht, 3T, Natural, Overground, Westlife.
Bei der Band ohne Namen habe ich eine schöne Geschichte. Und zwar war ich da beim Big Brother-Finale. Of all places. Und die Band ohne Namen trat dort auf. Ich glaube, die haben auch irgendwie den Titelsong gespielt. Und DJ Taucher, DJ Taucher, ich glaube sogar aus Mannheim, hat mich Backstage geschleust und stand da dann später dann auch am Buffet rum und hat da, also wir haben halt so ein bisschen so gequatscht und so, und dann kam der Sänger von der Band ohne Namen und wollte irgendwie da ein Schnittchen, und dann sagt der Taucher so, was bist du für ein Kasper? Man sagt, sag mal, spinnst du oder was? Und dann sagt er seinen Namen, ich bin der und der. Ich so, ja, zieh ab hier. Fand ich irgendwie schön damals. Aber ich war auch 19, da fand man sowas lustig.
Also ganz ehrlich, ich sag jetzt mal was zu Band ohne Namen.
Deine
Lieblingsband? Band ohne Namen war so seltsam, weil es dann einerseits diesen good-looking-Typ gab und dann andererseits diesen Voll-Nerd-Typen.
Ja, mit der Brille.
Ja.
Weißt du, die Geschichte kennst du aber, warum sie Band ohne Namen?
Ja, sie hießen die Allianz.
Genau.
Und dann hat die Allianz sie verklagt. Aber was ich, oh, die haben sogar ein Lied mit Milka gemacht. Aber was ich wirklich fand ist, was ich echt sagen musste, ist, dass der Typ, und das war damals bei so Popsachen nicht üblich, dass der Typ einigermaßen rund gerappt hat, ja, dieser Nerd. Das musste ich immer leider zugestehen, aber ich fand sie ganz, ganz schlimm. Es gab noch einen schlimmeren, so einen Jungen, der so gerappt hat und gesungen hat. Nein, nein, nein. Aber ich weiß, wen du meinst, aber ja, ich hab's über echt. Und der Typ, der war bei Viva, dem, von dem du sprichst, und dann hat er diesen, ich habe den Comedy-Anfang miterlebt, dann hat er in seiner Sendung zweimal den Witz gemacht, ich kenne von ihm nicht viel, hat er zweimal den Witz gemacht, dass er der Bill Kaulitz, heißt der, glaube ich, der Sänger, oder?
Hotel.
Ist ja von Tokyo Hotel, fuck egal, der von echt halt, dass der Sänger, dass dem so kalt gewesen war, den alten Joke, weißt du, halt so kleinen Abstand zwischen den Fingern. Und denselben Joke, obwohl er ihn zweimal on air gemacht hat, hat er dann bei irgendwelchen Viva Awards nochmal gemacht. Und dann habe ich gedacht, boah, und er findet sich so witzig, er lacht sich auch selber an. Und ich finde ihn den peinlichsten Deppen, den es gibt. Aber eigentlich,
du weißt, wen ich meine. Frank Lämmermann.
Oh Gott, der ist ja noch schlimmer.
Ja,
ich dachte, du redest von hier Pol? Nee, wie heißt er denn? Mann, wie heißt der Depp? Von Viva, der immer noch Jauch gegen
Pocher, Oliver Pocher. Ja gut, das ist natürlich die Oberpflaume. Das ist
aber der Lämmermann, war so ein übertriebener Charakter, das gibt's gar nicht.
Jetzt halte ich fest. Das habe ich erst mitgekriegt, auch wieder durch die Joe Rogan Podcasts, weil die im Joe Rogan Podcast über Frank Lämmermann gesprochen haben.
Jetzt ernsthaft?
Ja, pass auf, der ist nämlich nach Los Angeles gegangen, hat dort Mitzi Shore, der Besitzerin vom Comedy Store, erzählt, er wäre in Deutschland der größte Renner, mehr oder weniger. Hat natürlich dann so ein paar Viva-Bildchen und sowas gezeigt oder Videos. Und das, ich sag mal so, Viva war ja damals schon so der Shit bei den Kids. Und im Endeffekt hat er nur sagen müssen, heute treten hier die Ärzte auf. Und die werden komplett eskaliert. Und es hätte durchaus den Eindruck gemacht, dass er wirklich ein berühmter Star ist in Deutschland. Und dann hat Mitzi Shore gesagt, okay, du kannst hier im Comedy Store, ich sag mal, üben. Weil die haben schon relativ schnell mitgekriegt, dass der jetzt nicht unbedingt die Granate ist auf der Bühne. Und ich meine, Joey Diaz hat dann erzählt, dass Frank Lämmermann nach wenigen Set-Versuchen es dann auch aufgegeben hat, in Los Angeles groß durchzustarten in Sachen Comedy-Karriere. Und wer das ja auch mal versucht hat, in den Staaten durchzustarten, war ja der Mittermeier. Oder wie heißt der?
Mittermeier.
Mittermeier, genau. Der hat das auch mal versucht. Der hat in New York versucht, ein Comedy-Programm auf die Beine zu stellen. Ich weiß aber nicht, wie erfolgreich er da war. Also mit dem kam ich auch nie so richtig klar, muss ich sagen.
Ja, ich fand den auch. Der hatte ich finde, alle von denen hatten nur wirklich ein oder zwei gute Routinen, mit denen sie aufgetreten sind, wo man dachte, ey, die sind gar nicht schlecht. Und ich habe mir von dem Mittermeier, habe ich mir eine CD gekauft und ich fand es so schlecht. Und noch schlimmer fand ich diesen komischen Ali, wie hieß denn der nochmal? Deutschland oder nee, wie hieß denn der? So, da gab es so einen, der hat einen auf Türke gemacht und hat immer so einen Hut auf. Der war auch so schlecht. Und der hatte auch so einen bayerischen Akzent.
Ich weiß, wie du meinst. Aber solche Leute gab es ja ganz, ganz oft. Und
ganz pass auf,
jetzt habe ich aus meiner Sicht auch direkt rausgearbeitet, was das Problem ist mit diesen ganzen Typen. Weil sie eben nicht sie selber sind, funktioniert das auch nicht ständig. Also, Beispiel. Wenn dir Dave Chappelle, gut, ist jetzt wirklich die Königsdisziplin, logisch. Aber wenn dir Dave Chappelle, Bill Burr, Jerry Seinfeld, selbst der, Kevin Hart, you name it. Wenn die dir Geschichten erzählen auf der Bühne, sind diese Geschichten lustig. Oder Sarah Silver, ist egal, wen du nimmst.
Ja.
Die sind lustig, weil die wissen, wie sie wann Dinge betonen müssen. Die arbeiten ihr Programm ganz anders auf.
Delivery und Timing ist halt bei denen perfekt.
Das und die Art und Weise, wie sie einfach die Geschichten zusammenstellen, das, du merkst halt einfach, da fließt Arbeit rein. Und wenn du deutsche Comedians dir anguckst, ist das, wie gesagt, ein Charakter, also wir haben schon rausgearbeitet, es ist kein direkter Charakter, aber sie sind nicht sie selber, sondern im Endeffekt spielen sie da halt einen Clown auf der Bühne. Ja, und ich sag mal so, die verkleiden sich durch ihre Worte ein Stück weit. Also die benutzen die Worte wie eine Fassade oder wie eine Verkleidung. Und das macht das Ganze vielleicht einmal lustig oder so. Und es gibt ganz viele Leute, und ich gehöre dazu, die zum Beispiel bei Mario Barth, als sie den zum ersten Mal gesehen haben, gelacht haben. Ja, also wenn du den das erste Mal damals gesehen hast, so ging es mir, fand ich es lustig. Aber ich habe mir dann damals seine CD oder weiß ich nicht, wahrscheinlich CD angehört. Und so nach dem dritten Stück, sage ich jetzt mal, war es halt dann auch einfach durch. Also dann hast du keinen Bock mehr auf das Thema so. Also dass er jetzt wieder anfängt mit seiner Freundin, denkst du halt, ja, Alter, dann trenn dich halt, du Depp. Weißt du, so ist dann irgendwann nicht mehr lustig. Das ist wie der Typ, der dir auf einer Party halt eine Stunde lang erzählt, wie scheiße seine Freundin ist. Also das, weiß ich nicht, braucht man irgendwann nicht mehr. Ich glaube, jetzt ist der Philipp weg. Wir versuchen es hier. Der Philipp ist weg, das gibt's ja gar nicht. Mitten jetzt in unserer hitzigen Diskussion ist Philipp Jordan abgeraucht. Das gibt's ja gar nicht. Also heute geht's hier zu. Jetzt muss ich den hier mal direkt anrufen. Wir schneiden auch nichts. Das ist unser Credo hier im Podcast. Es wird alles versendet. So, jetzt ruft er an, pass auf. So, hallo.
Hallo, hat's,
man hört dich jetzt im Podcast. Hä? Ja, im Podcast hört man dich jetzt.
Aber ich bin hier rausgeflogen.
Ja, du musst dich einfach wieder kurz einklinken, damit wir das Thema noch beenden können.
Echt, geht es? Ups, oh, mein Rechner hat sich gerade komplett, oh nee, das können wir gerade vergessen, weil der macht ein Software-Update, als es das letzte Mal passiert ist, hat es irgendwie eine Stunde gedauert. Warte mal,
wie oft macht dein Rechner eigentlich ein Software-Update?
Ja, das frage ich mich auch, das macht nur der hier oben, ich muss da irgendwann mal angeklickt haben, ja, mach einfach, wenn du es brauchst, und seitdem fickt der mein Leben. Aber es geht nicht, ich kann echt nicht, es ist auch jetzt so, wenn du eine 50 Meter lange Straße hast, ist der jetzt der Balken 1 Meter weit
gelaufen. Ich fand das Thema Comedians gerade echt, das war mit unsere stärksten Minuten, mit unsere stärksten Minuten hier im Podcast. Und jetzt, du siehst es, guck mal hier unten links im Bildschirm bei unserem FaceTime, siehst du, wie ich jetzt hier langsam den Fader nach oben ziehe, und das heißt, die Sendung geht zu Ende. Und ich kann mir vorstellen, dass ganz viele Menschen sich jetzt gerade denken, ey, wollt ihr uns verarschen? Die beste Podcast-Folge des Jahres von Jordan und Palm, und ihr geht einfach so off-air, fuck you, sofort entabonnieren und Brief schreiben. Und ich würde sagen, zu Recht. Schreibt weiter Briefe an happydaypodcast@gmail.com. Beschwert euch, es ist einfach nicht mehr auszuhalten. Ich würde sagen, bis nächste Woche. Guten Rutsch und ciao.